DW Menschen und Märkte.
Eine Vision der EU-Kommission. Eine Investitionsbank als Goldesel. Ein Horrorszenario für deutsche Unternehmen und eine Renaissance des Fernsehens in den USA. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. 315 Milliarden Euro will die EU-Kommission in die lahmende Wirtschaft investieren. Das klingt gigantisch. Doch wo kommt das Geld her und lassen sich Investitionen per Knopfdruck tätigen? Zuerst muss der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Staats- und Regierungschefs von seiner Idee überzeugen. Aus Straßburg, Sabine Hackländer.
Auf den ersten Blick sieht die Rechnung einfach aus. 5 Milliarden aus dem EU-Haushalt plus 16 Milliarden aus den Mitgliedstaaten ergibt 21 Milliarden Euro. Dieses Geld soll privaten Investoren Vertrauen und Sicherheit geben, damit sie endlich wieder investieren. Und zwar überall in Europa. Innerhalb von 3 Jahren Projekte im Wert von insgesamt 315 Milliarden Euro.
I have a vision. Of school children in Thessaloniki.
Ich habe eine Vision von Schulkindern in Thessaloniki, die in einem brandneuen, mit Computern ausgestatteten Klassenraum sitzen. Ich sehe europäische Krankenhäuser mit neuester Technik, Elektrotankstellen an Autobahnen, ebenso zahlreich wie Benzinzapfsäulen. Haushalte und Unternehmen sollen von technischem Fortschritt profitieren und mehr Energieeffizienz brauchen wir auch. So EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Ziel ist es, Investitionen in so gut wie allen Bereichen anzuschieben. In der Bildung, auf dem Energie- und Telekommunikationsmarkt, bei der Infrastruktur, eben alles, was nützlich für Europas Bürger sein könnte. Dafür lohne es sich doch allemal, Geld auszugeben, erklärte Juncker an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Im Gegenzug verspreche ich Ihnen, dass diese Kapitalbeiträge an den Fonds bei der Überprüfung der öffentlichen Haushalte auf der Grundlage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht eingerechnet werden.
Doch Geld allein reicht nicht. Dessen ist sich auch die EU-Kommission bewusst. Denn was nützt es schon, das nötige Kapital beisammen zu haben, wenn es weit und breit keine sinnvollen Projekte zu finanzieren gibt? Dafür soll nun ein Gremium geschaffen werden, das mögliche Investitionsprojekte erst findet und dann überprüft. Zudem müsse das Investitionsprogramm von weiteren Maßnahmen gestützt werden.
Dazu werden wir Bürokratie abbauen und regulatorische Engpässe beseitigen. Es geht nämlich nicht nur um die finanzielle Ebene. Es geht auch und vor allem um die richtigen Rahmenbedingungen.
Damit spricht Juncker auch vielen im Europaparlament, vor allem den Konservativen, aus der Seele. Der Fraktionschef der Christdemokraten Manfred Weber erklärte, während in Ländern wie Portugal, Lettland oder Irland bereits wieder investiert würde, blieben Investitionen in anderen Ländern aus.
Wenn Gerichtsverfahren in Italien so lange dauern, wie sie dauern, braucht man sich nicht wundern, wenn nicht investiert wird. Wenn die Arbeitsmärkte zu starr sind wie in Frankreich, braucht man sich nicht wundern, wenn nicht investiert wird. Und wenn Planungsverfahren Monate und Jahre lang dauern wie in meinem Land, in Deutschland, dann braucht man sich nicht wundern, wenn nicht investiert wird.
Das Investitionspaket soll nun den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel und dem Ministerrat Mitte Dezember vorgelegt werden. Bereits ab Juni nächsten Jahres könnte es dann an den Start gehen.
Sabine Hackländer berichtete. Wir bleiben bei Junkers Vision. Die 5 Milliarden Euro, die die EU-Kommission beisteuern will, kommen von der Europäischen Investitionsbank. Die Hausbank der EU, die bisher ein Schattendasein gefristet hat, könnte zum geldspuckenden Star werden. Denn mit dem Geld der Investitionsbank und dem der Mitgliedsländer soll ein Fonds gegründet werden, der die Kredite absichert. Darüber hinaus sollen EU-Länder Verlustgarantien geben für Kredite an private Investoren mit hohem Risiko. So sollen 300 Milliarden Euro an Investitionen zusammenkommen. Fallen die Kredite aber aus, haften die Eigner der Europäischen Investitionsbank und Einzahler des Fonds, die EU-Mitgliedsländer. Goldesel oder Schuldenfalle? Einzelheiten von Bettina Meyer.
Sie ist eigentlich kein Krisenretter, sondern hat bisher ein Schattendasein geführt. Laut ihrem Auftrag soll die Europäische Investmentbank EIB mit Sitz in Luxemburg zu einer ausgewogenen Entwicklung des EU-Binnenmarktes beitragen und andere EU-Fördermaßnahmen lediglich flankieren. Das hat sie in der Vergangenheit getan, zum Beispiel durch die Vergabe von Krediten für den Klimaschutz, für den Ausbau eines spanischen Gasspeichers, durch die Beteiligung an einem sambischen Kupferprojekt oder die Vergabe von Fördergeldern für die Digitalisierung. Normalerweise reden wir über Großaufträge beim Ausbau von Breitbandnetzen. Nun beteiligen wir uns auch an der Förderung von Projekten für kleine und mittelständische Betriebe, sagte EIB-Chef Werner Heuer noch zu Jahresbeginn auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Kreditvergabe an kleine und mittlere Firmen war eine große Sache für FDP-Politiker und Bankchef Heuer. Und er will den Wachstumskurs der EIB unbedingt fortsetzen. Während ihr jährliches Finanzierungsvolumen im Jahr 1988 noch 1 Milliarde Euro betrug, wuchs es seitdem langsam aber stetig an. Im vergangenen Jahr betrug es rund 72 Milliarden Euro. Wird die EIB nun Teil des neuen Wachstumspaketes der EU-Kommission, dann könnte sich ihr Finanzierungsvolumen in kürzester Zeit vervielfachen. Denn Jean-Claude Juncker will mit Hilfe der Bank 300 Milliarden Euro an Investitionen generieren und so wachstumsschwachen Ländern unter die Arme greifen. Europa ist in der Krise und manchmal vergessen wir, dass es ein Leben danach gibt. Darauf müssen wir uns besser vorbereiten. So Heuer. Dabei könnte ihm nun eine tragende Rolle zukommen. Denn quasi über Nacht soll aus der Hausbank der EU ein geldspuckender Mechanismus werden. Das Prinzip, ein Fonds, den EU-Chef Jean-Claude Juncker bei der Bank installieren will, soll Investorenkredite absichern. Mit eingezahltem Geld und einer Art Verlustgarantie. Das heißt, zahlen Investoren ihre Kredite für Projekte nicht zurück, haften die Mitgliedsländer, und zwar alle zusammen, unter dem Mantel der Europäischen Investmentbank. Ob das Projekt also zum geldspuckenden Esel oder zur neuen Schuldenfalle wird, ist noch unklar. Einige Mitgliedsländer haben schon ihre Zweifel angemeldet. Sie fürchten, dass durch die Hintertür der Europäischen Investmentbank Verlustrisiken in unkalkulierbarer Höhe auf sie zukommen.
Das war ein Bericht von Bettina Meyer. Die Sanktionsspirale zwischen Russland und der EU trifft nicht nur die russische Wirtschaft hart. Sie führt auch zu Einbußen deutscher Exporteure. So werden die deutschen Ausfuhren nach Russland in diesem Jahr um rund ein Fünftel schrumpfen. Gewinner der Sanktionen sind chinesische Unternehmen. Die finanzstarken und cleveren Chinesen füllen schnell die Lücken und könnten die Deutschen auf Dauer aus dem Russlandgeschäft drängen. Aus Moskau Hermann Krause.
70% der in Russland tätigen deutschen Unternehmen sehen die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung kritisch. 80% der Befragten schätzen die Auswirkungen der Sanktionen negativ ein. Diese Zahlen stellte in Moskau die deutsch-russische Handelskammer vor. So geht man davon aus, dass der deutsche Export nach Russland in diesem Jahr um 19% einbrechen wird, der russische Export nach Deutschland um 6%. Betroffen vor allen Dingen die Automobilindustrie, aber auch der Maschinenbau. Insgesamt rechnet man mit einem Verlust von ca. 7 Milliarden Euro. Noch zu Beginn der zweiten Amtszeit Putins konnte die deutsche Wirtschaft mit Wachstumsraten von bis zu 7% aufwarten. Das ist längst vorbei. Michael Harms, Vorsitzender der deutsch-russischen Außenhandelskammer.
Die Abschwächung, die Stagnation der russischen Wirtschaft begann schon im Sommer 2013. Auch die Rubelabwertung ist eine Tendenz, die natürlich durch die politische Krise verschärft wurde, aber eigentlich auch schon 2013 begann. Die Sanktionen haben sehr schlecht gewirkt, weil sie eben diese politische Unsicherheit nochmal hinzugefügt haben.
Die Sanktionen schaden nach Aussagen vieler Unternehmer der bisherigen eher partnerschaftlichen Atmosphäre zwischen Deutschen und Russen. Es sei so etwas wie ein perverser Effekt, dass man plötzlich mit Europa nichts mehr zu tun haben wolle, konstatiert der Chef der russischen Vertretung von Lanxess, Georges Barbet. Statt des Euro würde jetzt der chinesische Yuan bevorzugt.
Ja, also die Auswirkungen der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft sind, dass unsere Kunden verunsichert sind. Und deswegen wollen Sie Schwierigkeiten aus dem Weg gehen und versuchen, sich vermehrt Richtung China zu bewegen.
Die Folge: China drängt mit aller Gewalt und Cleverness auf den russischen Markt. So bringen die chinesischen Verkäufer auch gleichzeitig ein Kreditangebot mit, statt Made in Germany, Made in China, mit gleichzeitiger Finanzierung. Noch einmal der Chef des Chemieunternehmens Lanxess.
Vor anderthalb Jahren war das so, dass kein russischer Kunde sich hätte denken können, dass er Qualitätsmaterial machen kann mit chinesischen Rohmaterialien. Heute heißt es, wir versuchen es mal, vielleicht geht das doch.
Somit werden deutsche Unternehmer aus dem Markt gedrängt, die über Jahrzehnte Geschäftsbeziehungen aufgebaut haben. Aus dem Kreml gibt es anscheinend die Anweisung, dass russische Staatsunternehmen keine westlichen Produkte mehr kaufen sollen. Die deutsch-russische Außenhandelskammer hofft, dass die Sanktionen im Laufe des nächsten Frühjahrs nach und nach auslaufen. Eindeutige Signale aus Berlin dazu aber gibt es im Moment noch nicht.
Hermann Krause berichtete. Eine Renaissance des Fernsehens gibt es in den USA schon länger. Vor allem dank gelungener Serien wie Breaking Bad, Homeland oder Game of Thrones. Doch die großen IT-Firmen sind drauf und dran, diesen Markt nochmal gründlich aufzuwirbeln. Google bildet in eigenen Fernsehstudios YouTube-Filmemacher aus. Netflix schneidert Serien mundgerecht nach dem Nutzungsverhalten seiner Kunden. Und sogar der Versandhändler Amazon zeigt Mut beim Produzieren eigener Inhalte. Aus Los Angeles, Wolfgang Stuflesser.
Ein Musical über Twitter, das geht und klingt dann so.
Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing will do.
Auf YouTube hat das Video mehr als 2 Millionen Abrufe. Dahinter stecken Antonius und Vijay Nazareth, zwei deutsche Brüder Mitte 20, die in den USA arbeiten. Ich treffe sie im YouTube Creator Space, einem voll ausgestatteten Fernsehstudio in Los Angeles, in dem YouTubes Mutterfirma Google eine neue Generation Filmemacher ausbildet. Da entstehe gerade eine ganz neue Form von Fernsehen, sagen sie.
Niemand weiß genau, wohin das hingehen könnte, wie das wird, wie das gerade ist. Alle machen sich ihre eigenen Regeln, es ist alles sehr so. Aber das ist auch toll, weil man ist Teil davon, man ist Teil von irgendwie so diesen Weg finden.
YouTube versteht sich dabei als Plattform. Den richtigen Weg sollen die Filmemacher selbst entdecken. Und bei 100 Stunden Videomaterial, die jede Minute hochgeladen werden, ist natürlich viel Schrott, aber eben auch die eine oder andere Perle dabei. Einen anderen Weg geht Netflix. Die Online-Videothek, die vor kurzem auch in Deutschland gestartet ist, bietet für umgerechnet 6 € Monatsgebühr zigtausende nicht ganz aktuelle Kinofilme und produziert inzwischen auch eigene Serien wie den Polizeiler House of Cards.
I'm sorry, Mr. President, but I will not do that.
Die Serie um den Aufstieg eines intriganten Politikers in Washington erntete bei Kritikern Lobeshymnen und machte Netflix zum wichtigen Spieler im Fernsehmarkt. Anders als in den USA sonst üblich, wo immer erst einmal Pilotfolgen zum Testen produziert werden, sicherte Netflix dem Hauptdarsteller und Produzenten Kevin Spacey und seinem Regisseur David Fincher $100 Millionen für 2 Staffeln zu, erzählt Spacey im Interview mit dem US-Radiosender KCRW.
We went out to all the networks. We pitched the show.
Wir sind zu allen Sendern gegangen und haben ihnen unsere Serie angeboten. Und alle waren sehr interessiert. Aber sie alle wollten nur eine Pilotfolge finanzieren. Daran hatten wir kein Interesse. Also gingen wir zu dem Sender, der voll und ganz an uns glaubte. Vielleicht fiel den Verantwortlichen bei Netflix die Entscheidung auch deshalb leichter, weil sie anhand der präzisen Abrufzahlen schon im Voraus genau sehen konnten, dass sich viele ihrer Kunden für Polizeithriller, für Filme mit Kevin Spacey und für den Regisseur David Fincher interessierten. Inzwischen haben auch andere Online-Firmen den Trend erkannt. Der Versandhändler Amazon etwa hat im 3. Quartal $100 Millionen in die Produktion neuer Serien gesteckt, die den hauseigenen Videodienst attraktiver machen sollen. Die Firma setzt dabei nicht auf Standardware. In Transparent etwa geht es um einen Vater, der seinen 3 erwachsenen Kindern eröffnet, dass er sich eigentlich als Frau fühlt.
So, I have something to tell you.
Die Serie gehört inzwischen bei Amazon zu den meistgesehenen Inhalten. Autorin Jill Soloway berichtet, dass der Versandhändler von Anfang an großes Vertrauen in ihre Idee gehabt habe. Sie sagt, die Verantwortlichen in den Internetfirmen hätten einen Drang, Dinge neu zu erfinden und umzukrempeln. Und statt einer bestimmten Zielgruppe hätten sie gleich den gesamten Weltmarkt im Blick.
The people who are behind the internet companies have that kind of urge to reinvent, urge to disrupt. ability to see everybody at once all over the whole planet instead of just their audience.
Es ist diese Kombination aus Wagemut, genauer Datenanalyse und Vertrauen in die Kreativen, die die Entwicklung des Fernsehens in den USA gerade so spannend macht.
Mit diesem Bericht von Wolfgang Stuflesser endet unser Podcast. Simon Berghahn in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.